Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Wir sind zu Besuch bei den Combat Lions in der Großborsteler Straße 25. Die Lions sind ein Sportclub, vor allem für Kampfsportarten, Boxen und Kickboxen. Erste Überraschung: Auf dem Außengelände fällt uns der große Freiluftboxring auf, der offensichtlich auf seine Einweihung für die Sommersaison wartet. Zweite Überraschung: Das Clubgebäude ist groß, geradezu weitläufig, schick und funktional zugleich. Bar, Duschen, Sauna und zwei große Gyms. Trainingsräume, die die Combat Lions nach asiatischem Vorbild Dojos nennen. Im Dojo 1 wird gerade trainiert. Von der Decke hängen verteilt 5 große Boxsäcke. An der Rück- und Frontseite sind überdimensional große Spiegel angebracht. Boxerinnen und Boxer müssen sich manchmal beim Training selbst überprüfen können, so wie Balletttänzerinnen und Tänzer. Unsere Podcast-Gesprächspartner Sascha Michel und Erschebet Roth sind im Kickbox-Training. Sascha hält die sogenannten Bratzen, Schlagpolster, auf die Erschebet einschlägt, um Kraft und Technik zu verbessern. Mit Fäusten und mit flinken Beinen. Frontkick, Sidekick, Exkick. Die beiden wissen, wie es geht. Und zwei schnell. Zwei schnell. Komm. Erschebet ist internationale deutsche Meisterin, bayerische Meisterin, WM-Viertplatzierte, gerade in Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf. Sascha ist 8-maliger Hamburger Meister und norddeutscher Meister bei den beiden größten Kickboxverbänden. Trainingspause. Wir können reden. Wir wollen von den beiden wissen, was den Combat Lions neben dem Wettkampf und Freizeitsport besonders wichtig ist. Das ist die Arbeit mit Jugendlichen. Die Stärkung von Selbstbewusstsein und einem respektvollen Umgang miteinander. Und wir werden erfahren, warum die beiden dafür geradezu eine Idealbesetzung sind. Also, Ring frei für Uwe Schröder.
Elisabeth, dein Beruf ist?
Ich bin Sozialarbeiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni.
In welchem Fachbereich?
Im Bereich sozialpädagogische Familienwissenschaften an der Uni Vechta.
Uni Vechta, das ist weit weg.
Ja.
Muss immer hinfahren?
Im Semester einmal bis zweimal die Woche pendeln und sobald vorlesungsfreie Zeit beginnt, kann ich auch von zu Hause aus arbeiten.
Und Sascha, du bist Geschäftsführer hier bei den Combat Lions zusammen mit Tim Albrecht.
Richtig.
Und ihr bietet zusammen welche Sportarten an?
Hauptsächlich Kickboxen und Boxen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Also in getrennten Kursen natürlich.
Richtig.
Wann fangen die Kinder an zu trainieren? Mit welchem Alter?
Unterschiedlich. Also in der Regel ab dem fünften Lebensjahr. Und wenn ich dann sehe, dass da irgendein Kind mit 5 seine kleine Schwester mitbringt oder seinen kleinen Bruder und die jetzt vielleicht erst 3 sind, lasse ich sie auch mal mitlaufen. Wenn ich sehe, dass das gut funktioniert, dann lasse ich sie auch erstmal weitermachen.
Bringt der Spaß?
Auf jeden Fall,
klar. Ja. Ja, ja. Und den Kindern?
Denen auch. Zum Glück.
Ja.
Sonst wären die wahrscheinlich auch nicht alle kommen. Hier.
Nee. Ja. Nee. Und Egypt, du machst das auch mit Kindern und Jugendlichen?
Ja, also ich bin bisher, unterstütze ich in der Trainervertretung. Also das war jetzt noch nicht so oft der Fall. Aber mein Schwerpunkt liegt darauf, den Verein bezüglich sozialpädagogischer Projekte in Bezug auf Kinder und Jugendliche weiter auszubauen. Und in dem Zusammenhang bin ich auch viel in den Klassen gewesen, also wenn die Trainingskurse gestartet sind, immer anfangs mit dabei gewesen, um auch zu gucken, was für Kinder und Jugendliche sind so dabei. Und genau, der Schwerpunkt liegt bei mir eher im Hintergrund. Also nicht Präsenz in den Trainingsklassen, sondern eher, welche Projekte können dort noch verwirklicht werden? Wie kann das noch finanziell mitfinanziert werden, um beispielsweise Kinder mit Beeinträchtigungen hier mit einem noch mehr mit einbinden zu können?
Du bist aber Kickboxerin?
Ja,
das bin ich. Und dann machst du das Kickboxen privat oder ist das ein Ansatzpunkt, das Kickboxen für die Jugendlichen, für die Präventionsarbeit oder das, was du hier integrieren willst?
Also irgendwie ist es beides. Also ich bin Kickboxerin auch und sehr aktiv im Training mit drin, möchte und mache auch noch Wettkämpfe. Und gleichzeitig schafft man dadurch halt auch einen erleichterten Zugang, also zu Jugendlichen auch, wenn man es selbst tut. Also wenn man selbst auch als angehende Trainerin, also hier im Gym mitwirkt, wie bei den Gürtelprüfungen oder so, als die Frau. Also es gibt bisher nur eine, hoffentlich werden es mehr, die das mit unterstützt, als Vorbildfunktion, aber auch erleichterten Zugang. Und genau, also das eine greift irgendwie in das andere.
Ich habe ja hier schon einmal ein Training gesehen und da waren auch sehr viele Mädchen, die mit voller Begeisterung dabei waren und erstaunlich gelenkig, also haben die Beine richtig hochgekriegt bis ins Gesicht, also so nur angedeutet, aber je mehr die sich bewegt haben, ich hatte den Eindruck, umso fröhlicher wurden sie, also das ist ja allgemein so, also ich denke auch jeder, der Sport macht, erfährt das ja, dass das bereichernd ist. Wo ist da der Ansatz zur sozialtherapeutischen Arbeit?
Also eher sozialpädagogischen. Also sozialtherapeutisch ist ja nochmal was anderes. Und im sozialpädagogischen Bereich kommt es halt nachher auf die Angebote an, die wir haben. Also das eine ist, und da könnte Sascha ein bisschen mehr berichten als ich, inwiefern in den Kinder- und Jugendlichenkursen halt auch Kinder mit dabei sind, die schon Beeinträchtigungen haben. Also dass es einen autistischen Jungen gibt, ne? Das, was ja besonders interessant ist in der Gruppe. Also den auch zu integrieren in einer Gruppe. Wie auch dann die Zwillinge, meine ich, ne, die eine halbseitige Lähmung haben. Genau. Und mein Ansatz ist erst einmal, wie kann man das noch besser unterstützen in der Finanzierung? Also um Verbindungen über das Jugendamt beispielsweise oder über die Schulen, Kooperation herzustellen und darauf aufmerksam zu machen, hey, hier gibt's Ressourcen, hier gibt's einen super Trainer und darüber hinaus ein super Personal, dass das ein Stück weit mit auffangen kann. Das aber alles halt auch immer finanziert werden muss. Ne? Also ja, das ist nicht, das ist auch nicht etwas, was sich so einfach über Mitgliederbeiträge bezahlen lässt, eben weil noch so viele andere Kosten voranstehen. Und deshalb ist da erstmal mein Hauptschwerpunkt, das anzustoßen und voranzutreiben. Und das andere ist, das ist dann das andere Sozialpädagogische, dass wir jetzt auch, weil Sascha dort einen Schwerpunkt hat und auch viel Erfahrung, was Selbstverteidigungskurse für Frauen und Mädchen betrifft, das weiter auszubauen und auch zu forcieren, dass gerade im Rahmen von Selbstverteidigungskurse Frauen nicht nur mehr Selbstbewusstsein und mehr Stärke erlangen, sondern auch vielleicht schon traumatisierte Erfahrungen gemacht haben. Also das hattest du ja auch erzählt, wie Frauen dann halt auch erzählen im Rahmen solcher Kurse, was sie schon erlebt haben und über diese Selbstverteidigungskurse dann mehr ja in das aufarbeiten können und halt auch sie zu empowern. Und auch da unterstütze ich dann, wenn es um eigentlich alles, was man da gerade so braucht. Also wenn es um Social Media Bereich geht, wenn es um Flyer geht, also um es einfach nur zu koordinieren. So, man kann so sagen, Koordinationsstelle für diese Bereiche, weil da ja mal viel oben aufliegt,
was umgesetzt wird. Sascha, berichte du doch mal, was das für Ansatzpunkte sind, wo ihr dort mit Kindern und Jugendlichen arbeiten könnt.
Gerade jetzt in Bezug auf die Selbstverteidigung?
Ja, genau.
Naja, die Kinder kommen auch aus unterschiedlichen Verhältnissen, ne, von zu Hause. Es gibt einige, denen geht's richtig gut, die kommen hierher, wo du weißt, die haben die schönste Kindheit. Und dann haben wir natürlich auch Kinder, denen du dann auch fast schon direkt ansiehst, dass da zu Hause vielleicht nicht alles ganz rund läuft. Ne? Und da ist halt der Schwerpunkt für mich, denen das gleiche Gefühl zu geben wie den anderen Kindern auch und die vielleicht auch ein bisschen aufzufangen. Ja.
Also was ich da beobachtet habe, also weil ich ja Sozialarbeiterin bin und vor allem in Brennpunkten gearbeitet habe, also ich habe beispielsweise in Harburg gearbeitet als Sozialarbeiterin und später noch in Jenfeld, was ja schon, ich sag mal so vom Bruttosozialindex vergleichbar mit Großborstel an anderer Stelle steht. Und das Interessante ist, dass gerade wie du es vorhin auch beschrieben hast mit Großborstel, dass hier das Gefühl ist eher, dass es eingeschlafen ist und sobald die Jugendlichen flügge werden, dass sie ja woanders hin wollen und dass es eher vielleicht, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber schon der KESS-Index, wie man so schön sagt, wenn man es an den Schulen ausrichtet, deutlich höher ist als in anderen Stadtteilen Hamburgs. Interessant ist dann zu sehen, dass so eine Sportschule, vor allem so eine Kampfsportschule, das ist nochmal, finde ich, ist kein Breitensport, ne, ist ja auch noch kein anerkannter Breitensport in dem Sinne, wenn es um Kickboxen oder um andere Kampfsportrichtungen geht und man dann die Annahme hat, dass wir hier sehr viele Kinder und Jugendliche aus Ärztefamilien, aus Anwaltsfamilien, aus die vermeintlich irgendwie aus reichen Verhältnissen kommen oder aus sehr vermögenden Verhältnissen, uns dann aber halt auch auffällt, die haben im Grunde teilweise die gleichen Probleme wie Familien, wie Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien, die halt auch die Probleme haben, dass sie sich ritzen, die auch die Probleme von Gewalt zu Hause haben und dass die aber gar nicht so auffallen, weil eben aus sozialarbeiterischer Perspektive das Jugendamt beispielsweise oder auch soziale Träger ohnehin so viel mit den sozial schwachen Familien zu tun haben. Mhm. Und das ist das Interessante an den Kampfsportschulen in den eher vermögenderen Stadtteilen in Hamburg, dass sie eine Zielgruppe erreichen, die man gar nicht als Zielgruppe wahrnimmt, also weil sie da unten durchfallen, eben nicht sozial schwach sind beispielsweise.
Dann ist das eher verdeckt häufig, ne?
Ja.
Dass das durch die begüterte Situation oder durch die wenig auffällige soziale Situation verdeckt ist, was es da für Probleme gibt. Das sieht man ja auch in der Schule, also dass dort auch immer wieder Probleme entstehen, die in den Familien begründet sind. Gibt es denn auch viele Probleme, mit denen ihr zu tun habt, die nicht in den Familien entstehen? Flüchtlinge beispielsweise oder Behinderte?
Jetzt hauptsächlich gerade Flüchtlinge aus der Ukraine, die jetzt hierher kommen. Mhm. Aber da nimmt man jetzt, da hat man auch, weil man die Sprache auch gar nicht richtig spricht, ne? Mhm. Weiß man natürlich, was für einen Hintergrund die haben, wie die jetzt aufgewachsen sind, unter welchen Voraussetzungen, das ist schwer lesbar, ne? Aber man sieht denen das schon an, dass sie natürlich auch großes Leid erfahren haben. Und dann versucht man die natürlich auch schon gut aufzufangen.
Und wenn die Sport machen, kommen sie darüber hinweg, dass sie, oder ist es eine Zeit, wo sie dann nicht darüber nachdenken müssen, wie es bei ihnen im Flüchtlingsheim ist oder in der Unterkunft?
Also so wirkt das. Also so wie ich die hier erlebe, und es sind ja jetzt schon einige aus der Ukraine, die wir haben, ich würde fast sagen 5, 6 bestimmt. Mhm. Alleine bei den Jugendlichen sind jetzt gerade noch 3, 4 dazugekommen. Doch man merkt ihnen das schon an, dass wenn sie hier drinne sind, es ist aber bei den meisten so, also ob Jugendliche, Kinder, Erwachsene, sobald die hier in die Hallen reintreten, siehst du schon, dann sind die auch woanders. Und das ist auch das, was wichtig ist, und das ist auch das, was ich auch immer wieder versuche nochmal aufzurufen, wenn ich sehe, dass hier einer irgendwie in seinen Alltag zurückkehrt. Das ist genau das, was wir hier nicht brauchen. Wir wollen uns ja hier ablenken und aufbauen, und doch, das siehst du schon.
Wir hatten das ja in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren waren ja diese Jugoslawien-Konflikte. Und da sind sehr viele Kinder auch in die Schulen gekommen. In den Schulen hat sich dann gezeigt, was für Konflikte da sind. Beispielsweise in der Klasse meines Sohnes waren 38 verschiedene Nationen. Also 38 in dem Jahrgang. Ne? Das waren also 4 oder 5 Klassen. Und 38 Nationen sind da zusammengekommen. Und da gab es Konflikte. Also ganz einfach ethnische Konflikte, die Schüler untereinander ausgetragen haben. Und dort hat Sport, insbesondere Kampfsport, geholfen, dass die Konflikte nicht in der Schule ausgetragen werden, sondern dass das auch aggressionshemmend war. Könnt ihr das bestätigen?
Auf jeden Fall. Also ich damals für meine Verhältnisse, wie ich mit 10, 11, 12 angefangen bin, also mit 10 bin ich ja angefangen, und ich habe innerhalb der ersten 1, 2 Jahre gemerkt, dass mein Aggressionspegel sich um einiges gemindert hatte, und ich auch gemerkt habe, dass das eine richtig gute Ablenkung für mich ist, sondern auch um meinen Aggressionspegel so ein bisschen zu senken. Denn auch in meiner Kindheit habe ich ein paar Sachen erlebt, wo man sich sagen könnte, oh, hätte man sich sparen können, aber es ist halt so. Und der Sport hat mir definitiv geholfen. Der Sport war meine Therapie.
Das heißt also, du hast durch den Sport Selbstvertrauen gekriegt, oder?
Selbstvertrauen, genau.
Ja.
Ja. Selbstvertrauen. Ich wusste, ich meine, wenn man, ich habe den Sport angefangen, und das war erstmal der Riesenakt, war überhaupt zu diesem Sport zu kommen. Denn ich habe mein erstes Probetraining gemacht, davon wussten meine Eltern nichts. Und es war meine leibliche Mom und mein Stiefvater. Und der war zu der Zeit nicht bereit, da irgendwie Geld zu investieren. Und ich weiß noch, wie ich da mit 10 einen Radau gemacht habe und getrampelt habe und geschrien habe, dass ich das unbedingt machen möchte. Und was für ein Ärger ich da hatte. Und meine Mom es dann doch hingekriegt hat, dass das dann für mich möglich gemacht wurde. Und seitdem begann für mich ein ganz neues Leben. Also ich würde heute nicht hier sein, wo ich jetzt bin, wenn ich das damals nicht durchgezogen hätte.
Und wie ist das bei Mädchen? Also bei Jungs kann ich mir vorstellen, dass die in einem gewissen Alter mal ausprobieren wollen, wie stark sie sind und auch so Rangkämpfe haben. Aber ist das bei Mädchen auch über so körperliche Aggression
also sichtbar? Ich kann es nur aus meiner eigenen Perspektive beschreiben. Meine Kindheit war auch nicht mal so rosig. Und bei mir war eher das Problem, rückblickend gesehen, dass meine Wut, die ich so immer so empfunden habe, nach innen gekehrt war. Mhm. Und als ich mit dem Kampfsport angefangen habe, insbesondere als ich mit dem Sparring, mit dem Übungskampf angefangen habe, das erste Mal, das weiß ich noch, das wurde dann meine spätere beste Freundin, mit der ich das erstmals gemacht habe. Sie hat mich geschlagen und ich wollte nicht geschlagen werden und ich wollte niemanden schlagen, wollte nur die Handschuhe ausziehen und einfach nach Hause gehen. Aber ich habe weitergemacht und ich habe darüber gelernt, meine Wut auch nach außen zu drücken. Also über den Sport. Also ich glaube, dass das in beide Richtungen gehen kann. Das eine ist, wenn Aggression nach außen sehr gelebt wird, ist wie so eine Kanalisierung, dass man im Rahmen des Sports über die Bewegung und auch noch eine Bewegung, die sehr explosiv ist, was ja Gewalt an sich auch hat. Gewalt kann ja auch sehr explosiv sein. Und somit hat man dann einen Sport, der eingerahmt ist, der Regeln folgt, der dann immer mehr durch seine Regeln und durch sein Setting zu dem wird auch in der eigenen Wahrnehmung, was es eigentlich ist, es eine Sportart. Und dann ist es eine Kampfsportart. Und Kampfsportart aber in einem kontrollierten Rahmen, der dann völlig davon ablenkt und auch ersetzt Aggressionen, die ja darüber sozusagen abgearbeitet werden, woanders nicht mehr abgearbeitet werden müssen. Und ich glaube auch genauso andersrum, ich muss immer an die Szene bei Sister Act 2, wie heißt sie nochmal, die schwarze Schauspielerin? Die
Whoopi Goldberg.
Ja, Whoopi Goldberg, dann der eine, die immer so verhalten ist, sie in den Bauch drückt und sie anfängt zu singen. An die Szene muss ich dann immer denken. Das so übersetzt bei dem Sport, dass wenn man jemand ist, wo bei mir war es halt der Bereich Wut, der so nach innen gekehrt war, über den Sport rausgeholt wurde, weil die Energie, also hinter Wut steckt ja Energie. Und dass ich diese Energie genutzt habe und auch, wenn ich dann mal am Sandsack war oder an den Pratzen, ich an Dinge gedacht habe, die zu Hause nicht gut gelaufen sind und dann rauslassen konnte, dann ging es mir besser.
Mhm. Ja, ist ein schöner Ansatzpunkt. Also, weil aggressive Menschen haben ja ein Problem im Inneren, was sie nicht gelöst haben, was sie dann mit Aggressivität versuchen zu lösen, aber meistens haben sie dann mehr Probleme damit. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist das ja insofern recht dankbar, weil es bei ihnen wahrscheinlich schneller wirkt, als wenn das schon ganz verfahren ist, die persönliche Situation und die Leute meinetwegen die ersten Erfahrungen mit der Polizei haben durch Aggression. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da der Kampfsport hilft. Letztlich ist das ja auch die Übung selber, das, was du sagtest, die Arbeit an den Pratzen, wo dann schon gemerkt wird, was wie man Aggression rauslassen kann, ohne dass dabei was passiert. Also man kontrolliert ja dann die eigene Aggression.
Ja, und das Spannende daran ist aber, vielleicht geht es bei den ersten drei Schlägen darum, oh, ich bin aggressiv, aber dann merkt man, es geht gar nicht mehr um Aggression, sondern es geht darum, ich will es gut ausführen, ich will gut treffen. Dann geht es irgendwann viel mehr um die Technik, also um die Technik, um das Sportliche daran, um den, ich meine, im Boxen sagt man ja auch, dass Boxen, es ist Schwerathletik. Und nicht umsonst ist es Schwerathletik, weil Ausdauer, Koordination, Kraft ist ein Teil von so vielen Fähigkeiten, die es braucht, um ein guter Kampfsportler zu sein. Und nicht umsonst hatte auch Bruce Lee so viel philosophische Aspekte dazu publiziert und ausgedrückt, eben weil Kampfsport ist im Grunde ein Ausdruck ja für etwas. Und je mehr man da reingeht, auch als Kinder und Jugendliche, wird man sich bewusst, wie viel cooler es sein kann, sich einfach mit Kampfsport oder mit Sport auseinanderzusetzen, als sich irgendwo zu raufen. Und ja.
Naja, das Raufen ist ja völlig ungerichtet, geht irgendwo hin. Ja. Und wenn ich euer Training so angucke, dann denke ich, es geht auch sehr viel um Schnelligkeit, die man über, ich sag mal, Athletik erreicht. Oder ist das falsch? Also wenn jetzt einer ganz viel trainiert hat und Muskeln aufgebaut hat, ist er denn schneller oder kann er auch langsamer werden? Ich weiß das nicht.
Also gerade jemand, der stark ist, der muss meistens Schnelligkeit trainieren. Jemand, der schnell ist, der muss meistens Schlagkraft trainieren.
Ach so.
Und Kickboxen ist einfach der gesunde Mix aus beiden. Ja. Man sollte schnell sein, man sollte explosiv und stark sein, ja.
Und man muss schnell auf den Beinen sein, ne?
Im besten Falle ist man schnell auf den Beinen, ja.
Beim Kickboxen ist es doch so, dass ihr die Beine mitbenutzen könnt. Mhm. Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr trainiert ja eigentlich für einen Kampf. Also die Leute werden ja auf einen Kampf vorbereitet. Also nicht die Kinder und Jugendlichen.
Kann man so nicht sagen.
Oder?
Also kämpfen ist immer freiwillig. Keiner muss hier kämpfen. Auch wenn wir im Training Sparring machen. Sparring ist ja das gezielte Kämpfen mit Kontakt. Aber natürlich gezielt in dem Sinne, dass man sich nicht verletzt, sondern dass man sich ein bisschen ausprobiert. Und aber keiner muss Sparring machen, keiner muss kämpfen, das machen die Kinder freiwillig.
Und machen sie freiwillig.
Wenn ich was erkläre, dann sage ich manchmal mit eurem Partner, mit eurem Gegner in Anführungszeichen, wenn man auf einem Turnier ist. Also ich versuche alles irgendwie mit einzubinden und auch so, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, dass sie kämpfen müssen. Weil das ist nicht der Fall. Ne?
Aber ihr macht doch so Wettbewerbe mit den Kindern, ne?
Noch nicht, das
beginnt erst jetzt. Also.
Wir sind ja noch ganz frisch dabei, 2021. Und
seid ihr gestartet, ja.
Wir sind genau. Und die ersten Wettkämpfer, Wettkämpferinnen, die machen sich jetzt langsam sichtbar. Aber wir gehen natürlich ganz behutsam damit um, weil es natürlich auch ein Riesenschritt ist, das erste Mal auf eine Kampffläche zu gehen. Da gehört einfach sehr viel Selbstbewusstsein auch dazu und Vertrauen auch, ne? Die Kinder vertrauen ja auch den Trainern und das macht die Verantwortung für uns natürlich noch größer, die dann nachher mit zum Wettkampf zu nehmen. Ne? Und da sind wir ja noch ganz frisch dabei und schau mal, ob wir vielleicht mit den einen oder mit der anderen dieses Jahr vielleicht mal den ersten Kampf wagen.
Jetzt haben wir hier einen wunderschönen großen Raum, also ich beneide euch um diese Räumlichkeiten, aber ihr habt ja auch draußen eine Trainingsmöglichkeit, ja. Also zwei Kampfringe, wie sagt man, Boxring oder Kampfring,
genau, Boxringe.
Und so ein Parcours, ne?
Der Parcours ist nicht mehr aktiv, aber die beiden Boxringe werden auf jeden Fall diesen Sommer wieder benutzt, auf jeden Fall.
Dann braucht man in der Hitze hier nicht in dem Raum trainieren, sondern dann macht man es draußen.
Richtig.
Ja.
Richtig.
Ihr seid ausgerechnet gestartet zur Pandemie, 2021 hast du eben erwähnt. Das war sicherlich kein einfacher Start, aber ihr seid ja vorher aus dem White Collar Boxing Club hervorgegangen.
Mhm, richtig. Ne?
Und wie sieht die Situation im Moment aus? Also es ist ja auf der einen Seite das Training mit den Kindern und Jugendlichen, dass sie zum Training kommen. Wie viele Gruppen habt ihr?
Oh, wie viele Gruppen haben wir? Wir haben relativ viele Gruppen. Wir haben im Moment eins, zwei, vier Jugendgruppen in verschiedenen Altersklassen. Also die Kinder durchleben hier verschiedene Klassen. Das ist wie in der Grundschule. Mhm. 1A, 2A. Ja. Und hier fangen die Kids bei den Little Lions an, ab dem 5. Lebensjahr. Und ab dem 9. dürfen sie dann in die nächste Gruppe. Dann steigen sie quasi eine Gruppe auf, wenn sie dann wollen. Und dann gibt es die nächste Gruppe ab dem 13. oder 14. Lebensjahr. Der geht dann bis zum 17. Und ab 17 dürften sie dann in die Erwachsenengruppe.
Ja. Und die Erwachsenengruppen, da habt ihr ja auch Erwachsenen, die trainieren.
Ja.
Das ist ein gutes Fitnesstraining nebenbei, neben dem Kampferfahrung und Selbstverteidigungserfahrung baut das die Fitness auf. Wie viele Gruppen sind da und wie alt sind die Leute?
Bei den Erwachsenen, okay, guck mal, jetzt müssen wir überlegen. Bei den Kickboxern haben wir vier verschiedene Erwachsenengruppen und im Boxbereich sind auch mehrere verschiedene Gruppen da. Und da teilt sich das ja danach mal zwischen Fitnessboxen und Boxen. Das ist dann für die, die sagen, oh, so richtig Boxen, ich will eigentlich nur so zum Fit werden.
Ja.
Dann haben wir eine Gruppe, die nennt sich Fitnessboxen zum Beispiel. Die sind da auch unterteilt unter drei, vier Gruppen.
Mhm.
Also wir bieten hier für Boxen und Kickboxen, haben wir hier schon ein ordentliches Programm.
Und wie viele Trainer habt ihr?
Wenn ich jetzt mal so über den Daumen einfach mal eine Zahl sage, würde ich sagen acht.
Acht.
Mhm. Acht Trainer. Darunter entwickeln sich auch immer mehr Assistenztrainer. Das heißt, die Kleinen, die Kids unter den Jugendlichen, die 10-, 11-, 12-Jährigen, die jetzt auch schon einen Blaugurt haben, das sind quasi zwei Gurtfarben vor dem Jugendschwarzgurt. Ab dem 14. Lebensjahr dürfte man den Jugendschwarzgurt machen. Und die Kids sind ab Blaugurt schon so motiviert, dass sie auch teilweise in anderen Gruppen kommen und da schon mit assistieren und mithelfen.
Anderen.
Genau, mithelfen wollen. Die Kids sind da mittlerweile auch so gut drauf, dass wenn sie verletzt sind, wenn sie krank sind, also krank im Sinne von umgeknickt, dürfen keinen Sport machen, dann kommen sie trotzdem hierher und schauen dann wenigstens zu oder versuchen zu assistieren.
Mhm. Elgebit, am 8. März habt ihr eine Veranstaltung anlässlich des Frauentages für Frauen speziell, ne?
Genau, da bieten wir einen kostenfreien Selbstverteidigungskurs für Frauen an. Und da sind nur noch wenige Plätze frei, wo man sich anmelden kann. Aber wir werden daraufhin auch noch weitere Selbstverteidigungskurse anbieten, weil es auch ein Bestandteil der Fachsportschule ist, das für Frauen mit anbieten zu können. Am 8. März, wie gesagt, ist es kostenfrei. von 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Also auch arbeitnehmerfreundliche Zeit.
Und dort können Frauen teilnehmen oder können dort auch Jugendliche teilnehmen?
Ja, Frauen und junge Mädchen.
Ja. Frauen und junge Mädchen, ja.
Genau.
Es geht auch darum, dass in dem Kurs jetzt hauptsächlich Frauen sind. Ich weiß nicht, das hatten wir von einmal angeschnitten. Es kommt auch mal vor, dass die Frauen schon was erlebt haben, wovon sie dann auch berichten. Und das würden sie nicht tun oder nicht so sicher tun, wenn da jetzt noch Männer oder andere Jungs noch mit bei wären, weil es einfach teilweise unangenehme Situationen sind. Ja. Und vor Trainern ist das natürlich ein bisschen mehr, ja.
Vertrauen. Auch dann.
Genau.
Ja. Was ist das Ziel? Also einerseits ist die Verteidigungsfähigkeit von Frauen, nehme ich an. Und oder wie würdet ihr das Ziel beschreiben?
Selbstbewusstsein. Also zu wissen, was man kann, was man aus sich rausholen kann. Dass auch eine zierliche 13-Jährige mit 46, 48 Kilo, dass die einfach unheimlich viel Kraft aufbringen kann. Und in dem Kurs ist es das Ziel, ihr zu zeigen oder den Frauen zu zeigen, was sie für eine Energie und was sie für eine Power aufbringen können. Und das lernen sie in dem Kurs.
Also notfalls könnten sie sich wehren, wenn sie dumm angequatscht werden, ja, oder wenn es sogar noch weitergeht. Also wenn es ja dann irgendwann, dann könnten sie sagen, also ich wehre mich und muss nicht abhauen, oder das erzeugt genau. Ja dann vielleicht Reflex.
Es werden ja auch Verhaltensmuster zum Beispiel auch abgesprochen. Das heißt, man erklärt schon so ein bisschen, wie man sich im Straßen, wenn man jetzt spazieren geht oder wo auch immer, wie man sich dazu verhalten hat, wie man so ein bisschen seine Körperhaltung auch einstellen kann, dass man vielleicht gar nicht erst zum Opfer wird. Ne? Das ist wichtig, das macht schon viel aus. Dann haben wir natürlich auch Erfahrungsberichte, das heißt, die meisten Frauen, die so einen Kurs besuchen, die nehmen dann tatsächlich auch den zweiten und den dritten auch noch mit. Und es ist einfach unheimlich schön zu sehen, dass die Frauen so aus sich rauskommen. Der beste Übergang ist immer, wenn man sieht, wie sie reinkommen, mit welcher Haltung und mit welcher Haltung sie die Halle wieder verlassen. Und das ist der Mehrwert. Und da fühlt man sich natürlich auch als Trainer, dann fühlt man sich dann auch besser, wenn man sieht, dass man was geschafft hat. Ne?
Also ich hab mal so eine Reportage gelesen von einem 78-jährigen Sternreporter, der am Stock ging und sagte, er ist überfallen worden und er will wissen, was kann ich jetzt machen? Also da ist er in eine Kampfsportschule gegangen, das ist schon viele Jahre her, und hat sich dort ausbilden lassen, um bestimmte Sachen zu machen, damit ihm die Situation, die er erfahren hat, die nicht schön war, nicht wieder erleben kann. Aber bei den Frauen, die zu euch kommen, die gehen ja nicht prophylaktisch hin und sagen, ich möchte mal mich vorbereiten, sondern die haben möglicherweise auch schon Erfahrungen gehabt, die nicht so schön waren für eine Frau. Sprecht ihr auch über diese Erfahrungen, die sie gemacht haben?
Nur wenn sie das auch wollen, wenn die das von selbst ansprechen. Ne?
Mhm, klar.
Und deswegen freue ich mich ja auch, dass Erje jetzt da auch mit im Team ist. Weil ich denke, dass sie sich da auch sehr gut mit einbringen kann.
Ja.
Und perspektivisch wir auch drüber nachdenken, wie wir gerade den mentalen Bereich noch weiter ausbauen können. Mhm. Im Kontext von Selbstverteidigung, weil es eben auch ganz, ganz viel damit zu tun hat. Also ich erzähle das gerne mal den Mädels, oder ich hatte schon einige junge Frauen, die sich sagen, ach, ich würde auch gerne mal, da ging es halt nur um Kampfsport, ne? Also nur im Rahmen, soll ich mal Sparring machen oder nicht? Und nee, das ist mir zu doll, das ist mir zu hart, und dann auch dran zu bleiben und weiterzumachen. Es kostet Überwindung, jemanden zu schlagen, und es kostet Überwindung, Schläge abzubekommen. Jetzt im Kontext von Kickboxen. Aber den mentalen Mehrwert, den man erlangt, wenn man dranbleibt und in den Übungskampf geht, denn es gibt diesen großen Unterschied zu den echten Situationen, dass man trotzdem in einem geschützten Rahmen ist. Also man empfängt sozusagen den Schmerz in einem geschützten Rahmen mit Regeln und mit einem gewissen Training. Und das bringt einen mental weiter. Es bereitet einen auch auf solche Situationen vor. Denn ganz oft, also ich kenne es nicht nur aus dem Bereich von Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben, sondern auch aus Bereich Diskriminierung oder im Kontext von Rassismus dort die Erfahrung erlebt haben, dass sie sich oft hilflos fühlen und wie gelähmt fühlen in den Situationen. Ohnmacht ist ein riesengroßes Thema in solchen Situationen. Und diese Überwindung, also dahin zu kommen, das braucht Training im wahrsten Sinne des Wortes. Ein mentales Training, und der Körper kann einem dabei helfen, schneller auch in diesen mentalen Zustand zu kommen, wirklich sofort reagieren zu können. Und da ist beispielsweise, wenn es jetzt um Kampfsport geht im Allgemeinen, Übungskampf, Sparring, so eine wunderbare, kontrollierte Fläche, um genau das mental und körperlich trainieren zu können. Also Schmerz zu empfangen und Schmerz auszuteilen, den einen dann für diese Situation vorzubereiten. Und im Rahmen der Selbstverteidigungskurse, da geht es ja dann nochmal ganz spezifisch um die Situation, wenn Frauen angegangen werden, was sie dann tun können, ohne halt gleich eine ganze Kampfsportart zu können. Aber wo wir uns darüber Gedanken machen, wie kann man das auch mental noch mehr ausbauen. Das muss ja nicht jeder Kampfsport betreiben, aber zumindest, dass man das mental, die mentale Vorbereitung mitnehmen kann und das denen auch mit auf den Weg bringen geben kann.
Habt ihr auch Leute, die, also wenn man die Kinder und Jugendliche anguckt, dann hat man ja die Passiven und die Aktiven. Also so, wenn man einfach so einen Durchschnitt sieht, dann ist die eine Hälfte vielleicht eher ein bisschen so passiv von der Art und die andere aktiv. Habt ihr auch welche, die passiv sind und durch den Sport in eine andere persönliche Rolle kommen und eine aktivere Rolle übernehmen?
Ja, auf jeden Fall. Man lernt, man sieht hier, das ist auch ein Teil, der besonders viel Spaß macht, zu sehen, wie die Kinder aus sich rauskommen und an der Sache wachsen und sich auch tatsächlich auch ganz anders verhalten, viel selbstbewusster sind. Du hattest vorhin noch mal was gesagt wegen der Schule, ne?
Ja.
Und auch andere Aspekte. Das heißt, wir haben hier viele Kinder auch gehabt in der Schule, in der Sportschule, die in der Schule gemobbt wurden.
Ah ja.
Und durch dieses selbstbewusste Auftreten habe ich so oft schon, und das ist das, was mein Herz auch am meisten berührt, dass die Eltern zu mir kommen und sagen, ey, seitdem hier mein Sohn oder meine Tochter diesen Sport macht, kein Mobbing mehr in der Schule, hat ein ganz anderes Auftreten. Mein Sohn sitzt gerade am Tisch beim Essen, hilft zu Hause vielmehr mit. Solche Sachen, ne, bekomme ich dann erzählt. Und das sind so Sachen, die machen einen natürlich besonders stolz. Also doch, die Kinder verändern sich, ihr Wesen verändert sich positiv.
Da bin ich ja sehr gespannt, wenn wir euch nochmal besuchen dürfen bei so einem Kursus und ich das mal fotografiere. Das würde mich sehr freuen. Also der nächste Termin ist der 8. März, ne?
Ja,
der, anlässlich des Frauentages, der kostenlose Selbstverteidigungskurs für Frauen. Das wird ja schon mal sehr interessant, das werden wir nicht fotografieren. Aber sind natürlich alle eingeladen. Wir schreiben das in die Shownotes, wie der Link ist, wo man sich anmelden kann für die wenigen Restplätze. Und ich sage herzlichen Dank für diese Interviews.
Ja, danke auch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de